Tatort Galiläa, Jesus als der Erneuerer. Ich glaube, wir alle wissen, dass wir in einer Wegwerfgesellschaft leben, oder? Wer hat denn heute Morgen schon was weggeschmissen? Also, obwohl vielleicht der Morgen noch jung ist, aber es gibt schon die Ersten, die haben schon was weggeworfen. Wer ist sich ziemlich sicher, dass er heute noch was wegwerfen wird? Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass da noch einiges kommen wird, oder? Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft und wir leben auch in einer Gesellschaft, wo es immer darum geht, irgendwie das Neueste zu haben. Das, was irgendwie die neueste technische Spitzfindigkeit noch hat und so. Das, was irgendwie gerade cool und angesagt ist. Wir leben auch in einer Zeit, wo ein Trend den anderen jagt und das, was irgendwie gestern aktuell war, ist schon lange nicht mehr aktuell. Und wir müssen irgendwie immer da mitspielen und wollen das irgendwie auch. Neue Dinge, Neues, Neues, Neues. Und trotzdem gibt es und gab es schon immer auch den absolut entgegengesetzten Trend. Ist euch das aufgefallen? Nämlich, dass Menschen immer ganz oft auch das Alte lieben. Oder? Menschen stehen auf alte Autos, auf alte Möbel, auf, keine Ahnung, auf alte Musikinstrumente. Und gerade auch alte Musikinstrumente gelten oft als die allerbesten Instrumente. Jeder Geiger wünscht sich mal, so eine Stradivari in die Hand zu bekommen. Und es gibt so bestimmte E-Gitarren, die sind mehrere hunderttausend Euro wert, einfach weil die von 1959 sind und so weiter. Kein Mensch kann das bezahlen. Du willst es irgendwo in den Tresor einschließen. Aber du stehst auf diese alten Dinge. Mein Papa ist ja jemand, der so auf alte Trecker, auf alte Bulldogs steht. Ja? Und er ist immer auf jedem Treffen, was irgendwo da in der Nähe ist, erreichbar. Da schleift er meine Mutter mit und dann schaut er sich die Dinge an und er fachsimpelt mit allen anderen Leuten da und macht immer peinliche Sachen dann und so. Und er liebt einfach diese alten Teile, okay? Wir hatten schon, als ich noch ein kleines Kind war, so einen alten Unimog, mit dem wir rumgefahren sind in den Wald. Ich meine, das Ding war so klein, du musstest irgendwie 25 Mal fahren, um das Holz für den Winter zu kriegen. Aber es war irgendwie alt, es war cool und es ist, ja, ist auch ständig nicht funktioniert und so, das auch. Aber es hatte irgendwie Seele und du hast es geliebt, ja? Und jetzt hat mein Papa sich ja wieder so einen alten Trecker geholt und er hat wirklich das Ding auseinandergenommen bis zur letzten Schraube, hat alles abgeschliffen, Sand strahlen lassen und hat Dinge lackiert, die waren noch nie lackiert in diesem Trecker und so weiter. Und hat sich genau erkundigt, wie das Ding früher aussah und hat dann noch ein paar Verbesserungen eingebaut. Und er liebt dieses Ding. Oder Menschen stehen auf alte Sachen. Es ist cool, neue Sachen zu haben, aber wir stehen auch auf alte Sachen. Da habe ich auch was mitgebracht. Ich bin noch da. Ich habe meine erste E-Gitarre mitgebracht. Ja. Diese E-Gitarre hat schon viel durchgemacht, man sieht es, glaube ich. Ich hab gelernt, ja, wirklich Musik zu machen auf diesem Instrument. Ich sag mal so, das ist jetzt keine von diesen E-Gitarren, die mehrere hunderttausend Euro wert ist. Ja. Ehrlich gesagt, wenn ich sie verkaufen würde, ich weiß nicht, ob ich 150 Euro dafür bekommen würde. Aber ich kann euch sagen, ich hänge an diesem Instrument. Meine Familie war sehr hart zu dieser Gitarre. Ihr seht es hier, die ist irgendwie mehrere Male runtergeworfen worden von meinen Kindern, von meiner Frau. Es sind nicht mehr alle Teile vorhanden. Irgendwer hat gedacht, es wäre schön, mit einem silbernen und goldenen Stift da drauf zu malen und so. Aber ich würde diese Gitarre niemals wegschmeißen. So, ich verbinde so viel an Erinnerungen damit. Ich glaube, das war nicht Robbie, muss ich zu seiner Ehrenrettung sagen. Und weißt du, so mein Traum ist irgendwann, wenn ich mal Zeit und Geld übrig habe, dann werde ich das Ding zu irgendeinem Gitarrenbauer bringen und werde das wieder komplett herrichten lassen, sodass ich hier drauf spielen kann. Weil ich will dieses Instrument wieder benutzen. Das ist für mich einfach so was Persönliches. Und ich glaube, das sind so Dinge, oder? Die jeder von uns kennt. Keine Ahnung, man kauft sich ein Haus und man investiert sich darin und baut ganz viel um und irgendwann ist das nicht mehr nur ein Haus, es ist eine emotionale Verbindung irgendwie mit dieser Sache. Und manchmal baust du Sachen, das ist vielleicht nicht mal besonders gut, ich habe mal so eine Sitzbank für unsere Garderobe gebaut aus irgendwelchen Holzresten, die ich hatte und irgendwie heute mag ich diese Bank, das ist meine Sitzbank, die ist nicht mal gerade und so, aber ich mag die irgendwie, weißt du, wir gewinnen Dinge lieb, die wir selbst gemacht haben oder die wir bekommen haben von einem Menschen, der uns wichtig war oder was auch immer. Und soll ich euch was sagen? Ich glaube, dass Gott auch so ist. Ich glaube, dass Gott eben nicht ein Gott ist, der sagt, boah, ich bin der absolute Anführer der Wegwerfgesellschaft. Dinge, die ich irgendwann mal gemacht habe, Menschen, die mir wichtig sind, die werfe ich irgendwann weg. Ich ersetze sie durch irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Roboter oder durch irgendwelche Aliens oder was auch immer. Irgendwie eine Verbesserung muss ich, Next Level und so weiter. Nein, Gott liebt das, was er gemacht hat. Ich glaube, Gott liebt diese Erde und am allermeisten liebt er uns Menschen, und zwar jeden Einzelnen. Und er ist nicht bereit, auch nur einen aufzugeben. Und er hat alles dafür getan, dass er jeden einzelnen Menschen gewinnen kann. Das finde ich so fantastisch. In Genesis 1, Vers 16 wird beschrieben, wie Gott die Sonne und den Mond schafft. Und dann wird noch kurz beschrieben in diesem Vers, dass er auch die Sterne gemacht hat. Und hör mal zu, da heißt es dann nur Komma und auch die Sterne. Also es gibt 100 bis 300 Milliarden Sterne in unserer Galaxie, in unserer Milchstraße. Und es gibt schätzungsweise 70 Trilliarden Sterne im Universum. Das ist, was Leute heute vermuten, was sie heute so ungefähr sagen. Das ist eine Zahl, die kannst du dir doch gar nicht mehr vorstellen. Und was sagt Gott im ersten Buch Mose? Und auch die Sterne. Hey, und dann heißt es, dass Gott den Menschen schafft. Und vorher hatte er irgendwie alles, was er geschafft hat, so einen Vers oder nur so einen halben, Viertel, Drittelvers. Ja? Und dann fängt Gott einmal an, von dem Menschen zu reden, und er benutzt 26 Verse, um zu beschreiben, wie er den Menschen schafft und auch wie er ihn liebt, letztlich. Und dann haben wir 66 Bücher in der Bibel, die eigentlich die Liebesgeschichte zwischen Gott und dem Menschen sind. Das ist nicht die Liebesgeschichte zwischen Gott und dem Planeten Erde. Verstehst du, Mutter Erde ist nicht Gottes Frau. Die Braut Gottes sind eigentlich die Menschen, die zu ihm gehören. Das ist sowas Fantastisches. Und stell dir mal vor, Gott sieht Geschichte nicht und sagt, oh, die Geschichte. Die Geschichte ist für Gott die Heilsgeschichte. Die Geschichte von seiner Liebe zu den Menschen. Es fängt mit dem Menschen an und es hört damit auf, dass Gott sagt, am Ende werde ich unter den Menschen wohnen, werde bei ihnen sein. Ich werde das Licht sein, von dem sie leben werden. Absolut fantastisch. Und wisst ihr, so habe ich Gott immer erlebt. Ich erinnere mich noch sehr genau, ich bin mal, als ich einen frischen Führerschein hatte, mit meinem alten Mercedes Diesel da rumgefahren. Irgendwo so hinten über die Dörfer wahrscheinlich, wollte ich mal wieder Juli besuchen und so. Und dann komme ich an einem jungen Mann vorbei, den kannte ich, der war aus meinem Dorf, so ein Riese, absoluter Schrank, jeder wusste, dass der Drogen nimmt, dass der total aggressiv ist, ist noch gar nicht lange her, ich glaube wenige Wochen davor hat er jemanden krankenhausreif geschlagen, man konnte es ihm aber nicht wirklich nachweisen, er lief immer noch frei rum, und ich fahre an dem vorbei, und während ich da vorbeifahre, spricht Gott so in mein Herz hinein und er sagt, dreh um und geh zu ihm und sag ihm, dass ich ihn liebe. Und ich dachte mir, ach du Scheiße. Also das war wahrscheinlich wirklich, was ich gedacht habe. Und ich habe ein bisschen, und dachte, naja, vielleicht erinnert er sich an mich, dass wir mal auf derselben Schule waren, also er war viel weiter oben und so, und er tut mir nichts und so. Dann bin ich hingegangen, bin ich ihm hinterhergefahren, umgedreht hinterhergefahren, er hatte so Kopfhörer drin, hat irgendwie laute Metal-Musik, glaube ich, gehört und so, und dann bin ich ausgestiegen und rufe, er hört nichts. Ja? Und dann bin ich ihm hinterhergelaufen, habe mir auf die Schulter getippt, er dreht sich um, guckt mich an. Und ich sage, mal raus, ne? Nimm seine Kopfhörer raus und ich sage dir, Gott liebt dich. Das war eine strange Begegnung, vielmehr ist da auch nicht gelaufen. Ich bin dann wieder gegangen, er ist weitergelaufen. Aber weißt du was, ich empfinde, das sagt so viel über Gott. So viele Menschen würden sagen, hey, den sortieren wir aus, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Wir glauben gar nicht, dass aus diesem Leben noch irgendwas entstehen kann, was irgendeinen Wert hat. Aber Gott sieht Menschen nicht so. Keinen, auch keinen von uns. Hey, das war doch genau das, was wir auch erlebt haben am Anfang von unserer Ehe. Öli und Juli vor 14 Jahren, gefühlt am Ende mit allem, was wir so hatten und konnten. Und ich weiß nicht, Verzweiflung und alle Dinge, die wir damals erlebt haben, nicht wissen, ob das alles so weitergeht und so weiter. Und ich merke, dass Gott uns einfach ganz anders gesehen hat. Weißt du, wir haben gesehen, dass viel kaputt gegangen ist bei uns. Wir haben gesehen, dass wir viele Dinge nicht hinkriegen. Menschen haben sich wirklich Sorgen um uns gemacht. Und ich glaube, Gott hat uns angeschaut und er hat gesagt, boah, das ist ein Pastor, das ist eine geistliche Leiterin, das sind Menschen, die das Leben von anderen Menschen beeinflussen können. Weißt du, Gott ist so anders in der Art, wie er uns anschaut. Und das finde ich so krass. 700 Jahre, bevor Jesus geboren wurde, sagt der Prophet Jesaja Folgendes zu seinem Volk. Und ich erkläre gleich den Hintergrund. Doch diese Zeit der Dunkelheit und Verzweiflung wird nicht für immer andauern. Im Grunde wäre das vielleicht schon fast die Predigt. Wenn du gerade in so einer Zeit bist, der Dunkelheit und der Verzweiflung, ich glaube, dass ich dir von Gott einfach sagen soll, diese Zeit der Dunkelheit und Verzweiflung, die wird nicht für immer andauern, die soll nicht für immer andauern. Wenn es an Gott liegt, wenn er in dein Leben rein darf, wenn du die Tür für Jesus öffnest, dann darf ich dir sagen, die wird nicht für immer andauern. Und jetzt geht's weiter. Wurden früher auch das Land Sebulon und das Land Naphtali gedemütigt, ich erkläre das später, so wird später das Gebiet der Völker, die dich nicht kennen, die Straße am Meer jenseits des Jordan zu Ehren kommen. Und jetzt kommen vielleicht bekanntere Verse. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Du vermehrst das Volk und du schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen die Beute unter sich aufteilen. Man muss erklären, wo das Volk Gottes sich zu der Zeit befunden hat. Damals war Israel ein geteiltes Reich. Es gab das Nordreich, was man auch Samaria genannt hat, oder einfach Israel. Und es gab das Südreich, was Juda hieß, nach dem einen Stamm, der eben da vor allem angesiedelt war. Und dieses Israel, beide, das Nord- und das Südreich, haben eigentlich auf eine Art und Weise gelebt, dass es Gott überhaupt nicht gefallen hat. Die waren ihm untreu, die haben gemacht, was sie wollen, die waren richtig übel drauf. Die haben gar nicht danach gefragt, was Gottes Plan ist für sie als sein Volk. Und wisst ihr, das hat dazu geführt, dass Gott gesagt hat, hey, ich bringe Gericht über euch, ich werde es zulassen, dass da ein anderes Volk kommt und dass es euch besiegt und dass es euch versklavt. Und zu der Zeit hat es angefangen, dass die Assyrer im Nordreich Israel eingefallen sind. Und wahrscheinlich war zu der Zeit, das Reich noch nicht ganz gefallen, aber es hat angefangen in den nördlichen Gebieten, eben da, Gebiet von Sebulon und Naphtali und so weiter, was man jetzt heute auch Galiläa nennt, dass da die Israeliten besiegt worden sind und dass das Land an diesen Stellen besetzt wurde. Und hat dann nur noch wenige Jahre gedauert, wie das Nordreich komplett untergegangen ist, wie die alle entführt worden sind und gezwungen worden sind, sich mit anderen Völkern zu vermischen und so weiter. Das ist eine richtig üble Geschichte. Und Jesaja, der redet hier ein Stück weit noch zum Nordreich, aber ganz stark zum Südreich und sagt, hey, auch als Warnung irgendwie, passt auf, wie ihr jetzt in Zukunft lebt. Aber dann schaut er noch weiter und sagt, hey, egal, was auch jetzt gerade passiert, egal wie ihr, auch wenn ihr jetzt gerade den Norden schon untergehen seht, das wird nicht immer so bleiben. Gott fängt an, Hoffnung zu machen. Er sagt, obwohl ihr mir untreu wart, obwohl ihr immer wieder gegen mich gekämpft und rebelliert habt, ich werde euch nicht in dem Zustand lassen, wie ihr momentan seid. Ich komme zurück und ich werde diesen Landstrich total verändern. Das ist diese Verheißung, die Gott gegeben hat. Gott sagt eigentlich, hey, dieses Loser-Team da oben im Norden von Israel, Galiläa, da wo die Feinde immer zu allen Zeiten in Israel eingefallen sind, das werde ich wirklich zu einem Land der Ehre machen, das werde ich wirklich zu einem Gebiet machen, wo ich ganz besonders wirken werde. Ich werde das eines Tages total erneuern. Weißt du, im Fußball hatten wir damals irgendwie so Dörfer in unserem Kreis. Da wusstest du, wenn du hingefahren bist, du kommst immer so mit einem 8:0 oder so nach Hause. Die hast du einfach weggeputzt. Ja, die hatten überhaupt keine Chance. Wir hatten da so im Kreis Uelzen ein Dorf, das hieß Ostedt. Immer wenn wir wussten, na, wir spielen gegen Ostedt, das war einfach Hammer. Du bist hingefahren und hast gewusst, das wird ein netter Nachmittag. Dann hast du die weggeputzt und dann hast du irgendwie hinterher gefeiert. Und das war richtig stark. Weißt du, das ist, was irgendwie dieser Landstrich war. Das ist der Landstrich gewesen, wo Israel immer auf die Mütze bekommen hat. Das war immer ein unsicheres Gebiet. Und dieses Gebiet war auch nie ganz in der Hand von Israel. Da lebten immer irgendwie andere Leute. Das war so ein bisschen wirklich das Gebiet der Schande. Und ja, da kommt Gott hinein und er sagt, wo es ein Früher gibt, da gibt es auch ein Später. das, was ihr jetzt seht an Entwicklung, das wird nicht so bleiben. Hey, und das finde ich so spannend, denn eigentlich, was da, mein Gott redet davon, hey, und sagt, früher war das und später wird das sein, aber das Früher war eigentlich gerade in diesem Moment. Das Reich war jetzt am Untergehen. Jetzt ist gerade alles kaputt gegangen. Jetzt waren sie am Verlieren. Und das finde ich stark. Weißt du, das ist die Perspektive des Glaubens. Wenn du auf Gott schaust und wenn du dich mit ihm wieder neu verbindest, dann darfst du die Sonne schon über deiner Nacht wieder aufgehen sehen. Dann darfst du schon irgendwo so die Siegesposaunen hören über deiner Niederlage, durch die du gerade gehst. Und das finde ich so stark. Und man fragt sich, wie ist das möglich, Gott, dass du Dinge so sehr erneuern kannst, dass du sagst, aus dem Gebiet der Schande wird das Gebiet der Ehre. Und ich denke, das ist so ein Hinweis. Gott redet hier immer wieder von Licht und von Dunkelheit, von Finsternis und von Licht. Und ich glaube, das ist auch ein ganz klarer Hinweis wieder auf den Schöpfungsbericht, wo Gott einfach sagen will, hey, diese totale Veränderung ist möglich, weil ich der Schöpfer bin. Ich kann aus nichts alles machen. Und ich kann aus allem, was zu nichts geworden ist, wieder etwas machen, auch in deinem Leben. Und das ist so die Ermutigung, die ich uns eigentlich nur heute Morgen mitgeben möchte. Und das Zentrum dieser Hoffnung, der Grund dafür, warum Gott sagt, ihr könnt hoffen, dass sich alles mal verändern wird für euch als Volk, den finden wir dann einige Verse später in den Versen 5 bis 6, Jesaja 9, 5 bis 6, da heißt es, und es ist eine Prophetie auf Jesus, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Bis dahin haben die Israeliten gedacht, okay, irgendein König wird uns geboren. Viele Ausleger sagen, ja, das war Hiskia, eben von dem wir vorhin schon gehört haben, der da eben geboren wurde. Ja, bis dahin könntest du denken, das ist einfach nur irgendwie ein Thronfolger, der geboren würde und der vielleicht irgendwie ein militärisches Genie ist und den Gott segnen wird und der wieder aufräumen wird mit den Feinden und so weiter. Aber dann geht es ja noch weiter. Er heißt wunderbarer Ratgeber. Nein, das kann man noch stehen lassen. Starker Gott. Okay, spätestens jetzt hört es auf, dass wir an den menschlichen König denken können. Ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids, wieder so ein Hinweis auf diese Königsfamilie, die Gott mal gesagt hat, das ist meine Königsfamilie. Und in seinem Reich wird endlos sein. Also was Gott sagt, hey, alles kann neu werden, durch ein Kind, was ich euch schenken werde. Und die Weihnachtsgeschichte ist genau die Erfüllung dieser Prophetie. Da kommt das Kind Gottes, das Friedenskind, das Kind, das alles umkrempelt, das aus nichts wieder etwas macht, das Kind, das aus Kaputtem wirklich etwas Wunderschönes macht. Das Kind, das Scherben nicht einfach zusammenkehrt und wegwirft, sondern das Kind, das sagt, ich erneuere alles. Das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und in Matthäus 4, in den Versen 12 bis 13, da lesen wir, als Jesus hörte, dass Johannes, sein Cousin, verhaftet worden war, verließ er Judäa und kehrte nach Galiläa zurück. Doch er ging nicht nach Nazareth, seiner Heimatstadt, sondern nach Kapernaum am See Genezareth, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, was wir gerade gelesen haben vorhin. Auf diese Weise erfüllte sich die Prophezeiung Jesajas. Und jetzt würde genau der Vers kommen, den wir am Anfang gelesen haben. Das Volk sieht ein helles Licht und so weiter. Wisst ihr, Jesus ist der Erneuerer Gottes. Jesus ist die Erneuerung Gottes in Person. Jesus ist der, der nichts und niemanden aufgibt, nichts und jemanden wegwerfen will, sondern sagt, egal was in deinem Leben passiert ist, ich will das total umkrempeln, ich will etwas Neues schaffen, ich bin der Schöpfer, ich kann aus nichts alles schaffen, ich kann auch in deinem Leben alles tun, wenn du dich mir gibst. Und das finde ich so stark, weißt du, Galiläa, das Gebiet der Loser, Das wird zum Zuhause des Sohnes Gottes. Fast alle seine Freunde und Mitarbeiter kommen aus Galiläa. Jesus baut im Grunde später seine ganze Bewegung auf Typen aus dieser Gegend, auf die Losertruppe. In Galiläa, da predigt Jesus die meisten Predigten, er tut die meisten Wunder. Jesus lässt sich selber den Mann aus Nazareth nennen und Nazareth gehörte auch aus Galiläa und das war echt kein besonders angesehener Ort. Und später, als Jesus vor Pilatus steht, da fragt Pilatus ihn ausdrücklich, bist du ein Galiläer? Und alle um ihn herum sagen, jawohl, genau, er ist ein Galiläer. Jesus lässt sich als Galiläer feiern. Weißt du, du findest das noch nicht so schockierend, wie das eigentlich du finden müsstest, okay? Das wäre wie wenn wir sagen würden in Deutschland, Jesus der Bayer. Okay? Also so, damit ihr Bescheid wisst. Aber natürlich, wenn Jesus in Deutschland leben würde, dann in Baden-Württemberg, das weiß jeder. So, was ich dir einfach sagen will, ist das, was immer du heute bist, kann sich ändern. Das kann zu deiner Vergangenheit werden, wenn Jesus da reinkommt. Weißt du, deine Situation darfst du schon anschauen und darfst zu ihrem Glauben schon sagen, du gehörst in die Vergangenheit. Du gehörst zu meinem Früher, aber du gehörst nicht zu meinem Später. Du gehörst nicht zu meiner Zukunft. Und du bist nicht das, was mich definiert, sondern Jesus ist das, was mich definiert. Es ist egal, was du in der Vergangenheit erlebt hast, aus welcher Familie du kommst. Es ist sogar egal, wie übel du gesündigt hast vor Gott. Jesus will dir einen Neuanfang geben. Und spätestens im Himmel wird er alles erneuern. Wird nichts mehr von diesen schmerzhaften Dingen da sein. Aber es fängt schon auf dieser Erde an. Jesus ist der Erneuerer. Jesus ist die Erneuerung Gottes. Jesus ist der Beweis, dass Gott nicht Dinge wegschmeißt, sondern transformieren möchte. Und wenn wir Jesus sehen am Kreuz später, wie er für uns verblutet, das ist der Höhepunkt der Liebesgeschichte Gottes mit dem Menschen. Das ist die Mitte der Zeit. Dann sehen wir, dass sich da jemand kaputt machen lässt, damit wir heil werden. Wir sehen, dass da jemand die Schuld trägt, die eigentlich Gott benutzen würde, um ein letztes Urteil über uns zu sprechen und uns zu vernichten. Wir sehen, dass Jesus getötet wird, um uns Leben zu schenken. Wir sehen, dass Jesus vom Vater getrennt wird und er schreit am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit keiner von uns je mehr vom Vater getrennt sein muss. Jesus geht heute noch an die Orte und zu den Personen, die alle schon aufgegeben haben. Wisst ihr das? Und Jesus ist auch heute noch einer, der Worte der Erneuerung über dich ausspricht, Worte der Hoffnung, der dir einen später geben möchte, auch durch das, was er über dich sagt. Und er weiß auch, was Menschen über dir ausgesprochen haben. Er weiß, dass sie vielleicht zu dir gesagt haben, du bist nichts nutzt, du bist ein Versager, du bist nicht klug genug, du bist das Brot nicht wert, das wir für dich bezahlen und so weiter. So Sprüche, die man früher gesagt hat, hey, Gott kennt alle diese Dinge. Aber er sagt, nein, du hast eine Zukunft, ich will mit dir sein. Egal, ob da gerade Krankheit in deinem Leben ist, ob da Zukunftsängste da sind, ob es deiner Ehe nicht gut geht, ob du Sorgen um deine Kids hast. Jesus ist der Erneuerung. Und wisst ihr, in Matthäus 4, ein paar Verse später, nach dem, was wir gerade gelesen haben, heißt es, von da an begann Jesus zu predigen. Also in Galiläa hat er auch angefangen zu predigen. Und er predigt, hört auf zu sündigen, kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich ist nahe. Und mehr braucht es tatsächlich nicht. Und das ist auch wichtig an Weihnachten, das zu hören. Gott sucht nur Menschen, die bereit sind, ihren Stolz zu beerdigen und zu sagen, Gott, ich brauche Vergebung. Gott, ich muss umkehren. Ich habe mich so verrannt, ich bin so in die falsche Richtung unterwegs gewesen. Gott, das funktioniert alles nicht. Menschen, die zugeben können, wo sie andere Menschen verletzt haben. Menschen, die zugeben können, wie viel sie falsch gemacht haben, all diese Dinge. Und dann sagt Gott, ich werde dich nicht über das definieren, sondern ich will dein Leben erneuern und ich will dein Leben dir zum Geschenk zurückgeben, aber ich will dich auch zum Geschenk machen für diese Welt. Atlanta, 11. März 2005. Brian Nichols, ein mutmaßlicher Vergewaltiger, ist auf dem Weg zu seinem Prozess. Im Flur des Gerichtssaals überwältigt er den Beamten, der ihn dem Richter vorführen soll. Er tötet den Richter, er tötet einen Gerichtsjournalisten, er tötet einen Beamten auf dem Weg nach draußen und einen Bundesagenten während der Verfolgungsjagd. Er entkommt, flieht in ein Wohngebiet und nimmt die 26-jährige Ashley Smith als Geisel. Und er verschanzt sich mit ihr in ihrer Wohnung. Sie hat über die Medien schon mitbekommen, was Sache ist. Sie weiß, wer dieser Mann ist. Und sie fängt an, mit ihm zu reden und sie bittet ihn, bitte töte mich nicht. Ich habe eine 5-jährige Tochter. Ich muss die heute noch abholen. Bitte lass mich für meine Tochter da sein. Ich habe schon meinen Mann verloren vor kurzer Zeit. Und meine Tochter soll nicht als Waisenkind aufwachsen. Und sie kommt mit diesem Mann ins Gespräch. Ihr gelingt, was irgendwie nie jemandem gelungen ist in den letzten Jahren. Sie fängt an, mit ihm über den Glauben zu sprechen. Sie fängt an, ihm Pfannkuchen zu backen in der Wohnung. Sie fängt an, sich in diesen Mann einfach zu investieren und spricht sogar Worte der Hoffnung in sein Leben. Nicht, dass er ohne Schuld davor kommt, aber sie ermutigt ihn, stell dich. Und dann gib dein Leben Jesus und geh ins Gefängnis und erzähl allen Menschen, dass Jesus auch dich, Verbrecher, noch liebt. Sie ist richtig mutig und irgendwann fragt sie ihn, ich habe da ein Buch in meinem Schlafzimmer, darf ich dir daraus vorlesen? Und er willigt ein, er ist irgendwie offen und sie holt das Buch Leben mit Vision aus ihrem Schlafzimmer und liest Kapitel 33 ihm vor. Und darum geht es, in diesem Kapitel geht es darum, dass unser Leben eigentlich von Gott so gedacht ist, dass es ein Geschenk für andere Menschen sein soll. Und dass es nicht dafür da ist, andere Menschen und andere Leben kaputt zu machen. Und sie sagt ihm knallhart, du hast andere Leben kaputt gemacht. Du hast Strafe verdient. Du sollst nicht davon kommen. Aber stell dich. Stell dich der Polizei, geh ins Gefängnis. Und Gott kann dich gebrauchen. Genau das passiert. Er lässt sie gehen. Sie ruft die Polizei. Er wird verhaftet. Er stellt sich und geht ins Gefängnis. Ich weiß nicht genau, was aus ihm geworden ist. Aber ich habe mich gefragt, als ich von dieser Geschichte gehört habe, wie hätte ich denn eigentlich gehandelt an Gottes Stelle? Ich meine jetzt nicht mal in erster Linie an Ashley Smiths Stelle. Aber ich gehe davon aus, dass alle Dinge, die in dieser Welt geschehen, tatsächlich zumindest von Gott zugelassen werden müssen. Hätte ich das zugelassen, dass irgendein Verbrecher meine Tochter in die Hände bekommt? Hätte ich wirklich noch gesagt, der hat es auch noch verdient, von Gottes Liebe zu hören? Hätte ich, wenn ich Gott wäre, so gehandelt, dass ich gewollt hätte, dass noch Worte der Hoffnung in das Leben von diesem Typen reingesprochen werden? Ehrlich gesagt, glaube ich nicht. Du kannst ja leicht jetzt sagen, na, natürlich und so. Ey, was der abgezogen hat, aber weißt du, Gott, der arrangiert so eine Begegnung, weil er nicht bereit ist, auch nur einen einzigen Menschen aufzugeben. Das ist doch mal eine Weihnachtsgeschichte, oder? Was wäre, wenn wir unsere eigenen Kaputtheiten nicht verstecken, sondern sie Jesus bringen, dass wir geheilt werden können? Und ich hatte so innerlich den Eindruck, dass jemand da ist, der sogar so weit geht, dass er eigentlich ein Doppelleben führt. Ein verborgenes Leben, was nicht gut ist. Und ich glaube, dass Gott dich warnen möchte heute Morgen und sagt, hey, bring das ans Licht. Auch wenn es schwer ist, auch wenn es Konsequenzen haben wird. Bring das ans Licht. Kehr dich ab von diesen Dingen. Trag die Konsequenzen, aber lass mich dich heilen. Versteck dich nicht mit deiner Kaputtheit. Bring sie zu mir. Was könnte in unseren Ehen, in unseren Familien, in unseren Gemeinden geschehen, wenn wir Gott unsere Kaputtheiten nicht vorenthalten, sondern sie ihm bringen? Und wenn Menschen an uns sehen würden, wie ein erneuertes Leben aussieht, wie ein Leben aussieht, über dem Gott einfach gesprochen hat, nicht verurteilt, sondern begnadigt. Ich glaube, das könnte so viele Menschen inspirieren. Ich glaube, das ist was Menschen hören müssen. Wisst ihr, es gibt so viele Lichter jetzt zu Weihnachten, aber wir haben gelesen, dass da ein Licht ist, was die Finsternis erschüttern kann. Da ist einer, weißt du, ich habe so ein Beispiel mal gehört, da hat jemand so eine Zahnpastatube völlig ausgequetscht. Ja? Und das ist manchmal so, wie irgendwie alles andere auf unser Leben einwirkt. Alles quetscht uns aus, alles holt das Letzte aus uns heraus, alles bringt Druck auf unser Leben. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Und dann hat die Person ein anderes Bild gebraucht, hat gesagt, ein Luftballon, in den Luft reingepustet wird. Und der Unterschied ist der, das eine ist am Ende leer und das andere ist am Ende voll und gewinnt richtig erst eigentlich die Gestalt, wie es gedacht ist. Und ich finde das so einen coolen Gedanken eigentlich, oder? Das ist der Unterschied, wie Gott mit uns umgeht. Menschen, die schauen vielleicht unsere Kaputtheiten an und sie kommen und sagen, wir müssen einfach mehr Druck, wir müssen den Druck erhöhen irgendwie. Den religiösen Druck oder den Leistungsdruck oder was auch immer für einen Druck, den Schuldruck. Und ich glaube, Jesus steht da und sagt, ich will etwas in dich hineinblasen von meinem Geist, damit eine wirkliche Veränderung geschieht und damit du in diese Form kommst, damit du dich zu der Person entfaltest, die du eigentlich sein sollst und auch sein darfst in meinen Augen. Das ist die Botschaft für heute. Und ich habe das erlebt und du darfst es erleben. Und ich möchte gerne, dass wir kurz die Augen schließen und ich möchte für euch beten. Aber als allererstes möchte ich fragen, während wir die Augen geschlossen haben, ob jemand da ist, der sagt, ich will heute zu Jesus umkehren. Ich habe ein Leben geführt, in dem Jesus nicht der Herr war. Übrigens, das kann man auch als Christ tun. Ein Leben geführt, in dem Jesus nicht der Herr war. Mein Leben war nicht nach ihm ausgerichtet. Und dadurch ist ganz viel Zerstörung in mein Leben gekommen. Aber ich wünsche mir jetzt, dass Gottes Erneuerung über mein Leben hereinbricht und die Dämme der Finsternis brechen und der Gestank des Todes weggespült wird und neues Leben entsteht. Wenn du da bist und sagst, das bin ich heute Morgen, dann heb doch kurz deine Hand und ich will für dich nochmal besonders beten. Und ich glaube, es ist Jesus, der dich ruft. Danke. Danke. Jesus, ich danke dir, dass du die Meldungen gesehen hast, Herr. Und ich bete, dass du jetzt mit deinem Geist kommst und Gewissheit schenkst, Herr Jesus, dass du die Dinge nicht so lassen wirst, wie sie sind. Ich bete, dass du jetzt kommst, Herr, und neue Gedanken schenkst, Herr Jesus, dass du neue Worte schenkst in das Leben hinein, dass du neuen Charakter schenkst, Herr Jesus, dass du durch deinen Geist, Herr Jesus, wirklich die Fähigkeit schenkst, zu lieben und das Umfeld wirklich positiv zu beeinflussen und zum Blühen zu bringen. Herr Jesus, ich bete, dass du wirklich jetzt Gnade hineinbringst in die Leben von den Menschen, die sich gemeldet haben, dass sie wirklich wissen, dass sie deine Kinder sein dürfen, dass sie Vergebung haben dürfen, Herr Jesus, durch dein Blut, Herr, was du am Kreuz vergossen hast. Herr Jesus, ich bete, dass du jetzt ermutigst und Zukunftshoffnung schenkst, Herr Jesus, weil du die Hoffnung bist. Halleluja. Ich bete, dass du uns selber, Herr Jesus, zu einer lebendigen Hoffnung machst, wie du es auch verheißen hast, Herr Jesus, weil du so mächtig bist, Herr. Halleluja. Herr, und über jeden anderen, der da ist, Herr Jesus, ich proklamiere deine Erneuerung über ihm und über ihr, über jedem Einzelnen, Herr Jesus. Ich proklamiere deinen Geist über ihrem Leben und ich bete, Herr, dass du Mut schenkst, umzukehren zu dir, Mut schenkst, Herr Jesus, immer wieder deine Erneuerung zu suchen, Herr Jesus. Auch nicht aufzugeben, Herr, da wo das noch so wehtut, dass manche Dinge sich noch nicht verändert haben, dass manche Dinge noch so sind, wie sie sind. Hey, es fängt erstmal damit an, dass Gott dich freisetzt und dir einfach zuspricht. Du bist nicht mehr das, was deine Vergangenheit über dich gesagt hat. Du bist nicht das, was deine Eltern über dir gesagt haben. Du bist nicht das, was man in deiner Firma irgendwie dir entgegengebracht hat. Du bist das alles nicht. Du bist, was ich über dich sage. Du bist mein geliebtes Kind. Dir ist vergeben. Und auch wenn noch vieles nicht perfekt ist in deinem Leben, darfst du schon anfangen, positive Spuren zu hinterlassen in dieser Welt. Und ich kann dich sogar schon gebrauchen, um anderen Menschen Liebe zu zeigen. Halleluja. Ich bete, dass diese Gewissheit kommt, Herr Jesus. Ich bete, dass diese Gewissheit über diesen Tag verteilt noch deutlicher wird. Herr, dass sie uns durch diese Woche trägt, Herr. Und dass es vielleicht noch einige Gespräche heute, auch während der Weihnachtsfeier, über deine Kraft, über deine Erneuerungskraft gibt, Herr Jesus. Und dass Menschen sich anderen Menschen noch anvertrauen, Herr Jesus. Dass wir mit ihnen beten können, Herr Jesus. Und dass etwas Neues heute Morgen anfangen kann, Herr. Halleluja, Halleluja. Du bist gut. Du bist der treue Gott, der uns erneuert. Amen.